Und ja, wir dürfen dankbar sein, in einer Gemeinde zu sein, wo wir viele, viele Kinder haben. Aber weil wir viele Kinder haben, heißt es auch wiederum große Verantwortung. Verantwortung, wo uns alle schlussendlich gilt in unserer Gemeinde. Jung und alt, sei es durch Gebet, das haben wir ja gesehen, die Mutter, die betet. Und das Gebet, das gilt uns alle. Mit Kindern, ohne Kinder, jung und alt, das über Generationen, Großeltern, Urgroßeltern. Das Gebet hat Kraft. Wir wollen aber nicht über Gebet reden heute Morgen, sondern ein wenig allgemein über Frauen in der Bibel und die Rolle der Frau in Gesellschaft und Gemeinde. Und ich weiß, in gewisser Hinsicht ist dieses Thema ein heißes Eisen. Weil es ist nicht gesellschaftskonform, so wie die Bibel es uns gibt. Wir alle sind geprägt. Und dieses Thema, ja, Frauen, Gesellschaft und Gemeinde, ist oft von Emotionen, kulturellen Prägungen und persönlicher Erfahrung geprägt. Nicht selten wird dieses Thema ziemlich polemisch diskutiert und führt ja sogar zu Spannungen, auch in der Gemeinde. Es gibt unterschiedliche Meinungen, historische Entwicklungen und moderne Bewegungen, die tragen dazu, dass dieses Thema schnell zu unnötigen Kontroversen führen kann. Jetzt die Frage, was gilt uns? Und genau darum ist es wichtig, dass wir uns nicht von Zeitgeist, Traditionen, ja, Traditionen mögen gut sein, aber auch die sollten geprüft werden. Also wir wollen nicht von Zeitgeist, Traditionen, Meinungen leiten lassen, sondern einen klaren, verlässlichen Maßstab haben. Und wo haben wir es? Im Wort Gottes. Gottes Wort ist unser Maßstab. Die Bibel ist unser Fundament, unfehlbar, vollkommen. Und sie offenbart uns Gottes Gedanken, seinen Wille, seine Ordnung für das Leben des Einzelnen. Ebenso wie für das Miteinander in der Gemeinde. Und ebenso Mann und Frau. Und da geht es nicht um, wer hat Recht, sondern was Recht ist vor Gott. Und was Recht ist vor Gott, finden wir im Wort Gottes. Ich möchte einzelne Punkte uns groß machen. Das erste Punkt, Gottes Ordnung ist nicht kulturell bedingt, sondern schöpfungsbedingt. Nochmal, Gottes Ordnung ist nicht kulturell bedingt, sondern schöpfungsbedingt. Und das sehen wir in 1. Timotheus, Kapitel 2. Weil ein häufiger Einwand gegen die biblische Aussagen zur Rolle der Frau ist, dass diese rein kulturell bedingt und somit überholt seien. Doch die Schrift argumentiert nicht auf Basis kultureller Normen. Das ist ganz wichtig. Sondern gründet ihre Aussagen auf die Schöpfungsordnung selbst. Also Gottes Schöpfungsordnung. Und so lesen wir Kapitel 2, die Verse von 1. Timotheus, Kapitel 2, Verse 13 und 14, wie folgt. Ich lese die vorige Verse auch noch dazu, Vers 11. Eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber, eine Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Also wie argumentiert Paulus? Er argumentiert in Bezug auf eine gewisse Ordnung in der Gemeinde, ja auch eine gesellschaftliche Ordnung, argumentiert er durch göttliche Schöpfung, also vor dem Sündenfall eine Ordnung, welche Gott festgelegt hat und dann wiederum mit dem Sündenfall. Und damit sind diese Prinzipien, die wir da in 1. Timotheus lesen, Gott gegeben, zeitlos. Und sie sind nicht Ausdruck einer patriarchalischen Gesellschaft, so wie es oft gesagt wird, sondern Teil der göttlichen Ordnung. Eine gottgegebene Ordnung. Der zweite Punkt, Gleichwertigkeit bedeutet nicht Gleichartigkeit. Nochmal, Gleichwertigkeit bedeutet nicht Gleichartigkeit. Ein zentraler biblischer Punkt ist die Unterscheidung zwischen Wert und Aufgabe. Die Bibel macht deutlich, dass Männer und Frauen vor Gott absolut gleichwertig sind. Ganz wichtig. In Galater 3, 28 lesen wir, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle eine in Christus Jesus. Also nochmal, die Bibel macht deutlich, dass Männer und Frauen von Gott absolut gleichwertig sind, aber unterschiedliche Aufgaben und Verantwortungen haben. Diese Unterschiedlichkeit ist kein Zeichen von Ungleichbehandlung, sondern Ergänzung. Was der eine nicht ist, ist der andere. Und das sehen wir auch in der Beziehung Gott Vater und Gott Sohn. So wie auch Christus sich dem Vater unterordnet. 1. Korinther 11, Vers 3. Obwohl er göttlich und gleichwertig ist, die hierarchische Ordnung in der Gemeinde ist somit ein Abbild göttlicher Harmonie, nicht von menschlicher Machtstruktur. Ich hoffe, dass dieser Gedanke uns klar ist. Es ist keine Machtstruktur, sondern eine göttliche Ordnung, die Gott festgelegt hat. Dritter Punkt, die Gemeinde als Kontrastgesellschaft, das Gegenüber. Die biblische Sicht auf Mann und Frau steht heute oft quer zur gesellschaftlichen Meinung. Und ich glaube, das merken wir alle nicht. Durch verschiedene Prägungen, der Feminismus. Wir müssen sehen, wenn es um die Rechte der Frau geht, ist es nicht der Frucht der Feminismus, sondern biblische Werte. Aber der Feminismus ging weiter und nahm die biblische Werte und zertrat es mit Füßen. Und auf einmal wurde gesagt, Mann und Frau sind gleich. Und da wird für vieles gekämpft, wo nicht göttlich ist. Vieles gekämpft, wo weit entfernt ist von Gottes Maßstab. Wir müssen sehr aufpassen, von was sind wir geprägt. Und genau da kommt die Gemeinde hinein. Die Gemeinde hat eine Antwort. Da liegt auch unsere Stärke. Wir sind als Christen nicht dazu berufen, im Strom der Zeit mitzuschwimmen, sondern ein Licht zu sein, ein Gegenentwurf zur Welt, eine Kontrastgesellschaft. Wenn wir Gottes Ordnung leben, in Schönheit, Klarheit und Liebe, wird sie zum Zeugnis, wie Zeugnis für die Welt. Ja, die Welt braucht nicht noch mehr Verwirrung über Identität, Rolle und Berufung, und das klare Zeugnis Gottes. Und wo finden wir es? Im Wort Gottes. Der vierte Punkt. Gott gab die Ehe. Die Ehe als Spiegelbild der Christus- und Gemeindebeziehung. Die Ehe als Spiegelbild. Und da lesen wir in Epheser, wir lesen jetzt nicht die Verse, Kapitel 5, die Verse 22 bis 33. Und diese Verse zeigen uns, diese zentrale Bedeutung der biblischen Ordnung in der Ehe. Paulus vergleicht dort die Beziehung von Mann und Frau mit der Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Und wir lesen Vers 22 und 25. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frau wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Da werden die Männer angesprochen, die Frauen angesprochen. Und diese Stelle ist sehr, sehr kraftvoll, weil sie zeigt, dass die Unterordnung der Frau ist nicht Ausdruck eines Minderwertes, sondern ein Abbild der Gemeinde, die Christus mit Liebe
folgt.
Umgekehrt wird der Mann nicht Herrschaft, sondern Opferbereitschaft abverlangt. Nicht Herrschaft, sondern Opferbereitschaft. Er soll seine Frau so lieben, dass er für sie stirbt, so wie Christus seine Gemeinde. Ja, in einer Welt, die Führung mit Macht gleichsetzt, sagt die Bibel, wahre Führung ist Dienst. Das ist dieser Ruf an uns Männer. Und wahre Unterordnung ist kein Verlust, sondern Ausdruck von Vertrauen. Nochmal, wahre Führung ist Dienst und wahre Unterordnung ist kein Verlust, sondern Ausdruck von Vertrauen. Ausdruck von Vertrauen. Ja, Ehe ist keine Konkurrenz. Leider ist das oft der Fall. Dann heiratet man und dann kommt man in einen 50-jährigen Krieg. Na, wir lachen und das heißt, das hat was. Aber da sehen wir, es sollte kein Konkurrenz sein, sondern ein heiliger Bund, in dem Mann und Frau in unterschiedliche Rollen dasselbe Ziel verfolgen. Was? Christus zu verherrlichen. Da geht es um Mann und Frau. Da geht es auch nicht um Kinder. Mann und Frau. Wir werden auch noch sehen anhand von Titus in Bezug auf Frau und Mann. Zuerst der Mann, dann die Kinder. Die Gemeinde, fünfter Punkt, die Gemeinde Ort der göttlichen Ordnung, nicht menschliche Dominanz. Ja, auch in der Gemeinde spiegelt sich diese göttliche Ordnung wider. Wir können 1. Korinther 14, 1. Timotheus 2 haben wir gelesen. Da wird deutlich, dass Lehr- und Leitungsamt Männer vorbehalten ist. Ja, das ist tatsächlich etwas kontra Gesellschaft. Kontra dies, was wir in der Welt sehen. Es erzählte mir ein Mann, er hat gesagt, bei denen im Geschäft, sie suchten eine Poste wurde frei, eine Kaderstelle. Und diese Kaderstelle haben sich x Männer beworben. Nun, der obere Kader hat entschieden, diese Stelle sollte eine Frau haben. Das Problem ist, keiner der Frauen hat sich diese Qualitäten erfüllt. Weil es tatsächlich männliche Qualitäten waren, welche für diesen Job verlangt wurde. Da wurde eine Frau gefunden, die diese Stelle wollte. Sie hat aber die Qualitäten nicht gehabt. Also was hat man gemacht? Man hat es angepasst und so mussten sich alle nochmal bewerben. Und die 10 Männer bewerben sich auch und die Frau auch. Und wer bekommt die Stelle? Da sehen wir, was in unserer Gesellschaft so geht. Also dieser ganze Kampf über Quoten. Ich habe das schon mal da über der Kanzel erwähnt. Ja, man kämpft oft über Frauenquote in der Kaderstelle, aber nicht in der Müllabfuhr. Ja, warum kämpft man da nicht? Ich sage, alle Männer, die in der Müllabfuhr arbeiten und die, die in der Bau arbeiten, die sollen aufhören zu arbeiten, bis es eine 50% Frauenquote gibt. Viel Glück. Es geht nicht. Das zeigt uns, wir sind unterschiedlich. Von Gott geschaffen, vollkommen geschaffen, perfekt geschaffen. Wir müssen aufhören, Männer Frauen werden zu wollen und umgekehrt auch Frauen zu Männern. Ja, die Bibel gibt uns einen klaren Maßstab. Und das auch in der Gemeinde. Und somit der Leitungsamt, dieser Lehramt. Die Bibel sagt uns, nochmal 1. Timotheus 2, 1. Korinther 14, für Männer bestimmt. Und das bedeutet jedoch nicht, dass Frauen keinen Platz oder keine Stimme haben. Im Gegenteil, die Bibel nennt zum Beispiel 1. Korinther 11, das Reden in der Gemeinde, prophetische Reden in der Gemeinde, Lehrerinnen, jüngere Frauen, Titus Kapitel 2, wie kommen wir noch dazu? Wir sehen die Dienerin in der Gemeinde, eine Phoebe in Römer 16, Mitarbeiterin im Evangelium wie Priska oder Priscilla in Römer Kapitel 16 wieder. Ja, und trotzdem hat es ganz klare Unterschiede in Bezug auf Dienst in der Gemeinde. Wir werden jetzt ganz kurz eine Liste durchnehmen. Und wir werden sehen, wie Gott durch Frauen gewirkt hat. Und dann wiederum werden wir sehen, und trotz all dem eine klare göttliche Ordnung. Die biblische Ordnung schließt Frauen nicht aus, sondern ruft sie in ihre eigene, gottgegebene Berufung. Die Einschränkung in Lehre- und Leitungsfunktion ist nicht Diskriminierung, sondern Ausdruck eines tieferen geistlichen Bildes. Die Gemeinde als Leib, in dem jede Glied ohne Unterschied seine Aufgabe hat. Und alles zu Ehre Gottes. Ja, lass uns ganz kurz durch das Alte Testament gehen. Die einen Namen werdet ihr kennen, die anderen werden ein bisschen fremd vorkommen. Wir fangen im Alten Testament an. Eva, die erste Frau, Mutter aller Lebendigen wird sie genannt. Sarah, die Glaubensfrau und Mutter der Verheißung, 1. Mose 12. Und dann zwei Frauen, ja, Schifra und Pua. Schifra und Pua, das waren Hebammen, die den Pharao trotzten. Die trotzten den Pharao, 2. Mose Kapitel 1. Und dann die Mutter Mose, Jochebed. Sie rettet ihn durch mutige Weitsicht. Es war eine mutige Frau. Zippora, die Frau von Mose. Sie griff entschlossen ein zur Rettung ihres Mannes. Könnt ihr lesen, 2. Mose Kapitel 4. Und dann eine negative Person, die dann wiederum sehr positiv war. Das war Rahab. Selbst war sie ein Prostituierte. Aber dann, wo es darauf ankam, erkannte sie, wer der Gott Abraham, Isaac und Jakobs ist, der Gott Israel. Und sie retteten die Kundschafter und somit ihr Leben und ihr Leben, ihre ganze Familie. Ruth, die treue moabitische Frau, eine Fremde, eine Ausländerin. Aber dann, wo es darauf ankam, sie stand zu ihrer Schwiegermutter und sie sagt, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Und wo du hingehst, gehe ich auch hin. Und so wurden sie schlussendlich die Urgroßmutter von König David und somit befindet sie sich im Stammbaum Jesu. Miriam, die Schwester Mose, dieser Lobpreis, dieser prophetische Lobpreis am Roten Meer. Deborah, die Richterin und Prophetin, sie war eine geistliche und militärische Leiterin. Und wir sehen, das war in einer Zeit, wo es fehlte an Männern, die Verantwortung nahmen. Deborah sagte Barak, du gehst. Und Barak sagt, ich gehe, wenn du mitkommst. Und Deborah sagt, okay, weil ich mitkommen muss, wird Gott den Sieg in den Händen einer Frau geben. Und da kam eine ganz gefährliche Frau, die Jael. Ja, ob man Jael so einfach so begegnen wollte, weiß ich nicht. Ja. Aber diese Frau, sie tötete einen Sisera. Ihr könnt das alles lesen in Richter Kapitel 4 und 5. Mit einer Zeltflock. Sie war eine mutige Frau. Und vielleicht Hausaufgabe. Von wo stammt eine Jael? Und da sehen wir, auch sie erkannte, wer der Gott Abraham, Isaac und Jakob, der Gott Israel ist. Dann gab es eine Person, die man total überließ. Eine unbekannte Frau von Tebetz. Sie tötet den Abimelech mit einem Mühlstein. Und die hat Kraft gehabt, ja? Mit einem Mühlstein und somit rettete sie die Bewohner ihrer Stadt. Richter Kapitel 9. Diese Frau erkannte die Gunst der Stunde. Sie erkannte die Situation und sie wussten, wenn Abimelech stirbt, wird es ein Ende, diese ganze Gräuel haben. Und sie tut es auch. Abigail, eine Friedensstifterin, sie bewahrte David vor Blutschuld. Sie bewahrte ihn vor einer großen Blutschuld, weil David war auf Rache aus. Und Abigail besänftigte ihn. Wir sehen eine Hanna, die betende Mutter. Ja, wir haben auch schon über Hanna da geredet, auch an einem Muttertag vor vielen Jahren. Betende Mutter Samuels. Vorbild für vertrauensvolle Gebete. Das haben wir doch gesehen bei den Kindern. Die Mutter, was war ihre primäre Art, wo wir gesehen haben? Das Gebet. Die betende Mutter. So eine war die Hanna. Dann die unbekannte Frau von Abel Betmacher. Auch sie rettete ihre gesamte Stadt durch klugem Handeln. 2. Samuel 20. Die Frau von Sunem, glaubensvoll, gastfreundliche Mutter. Die Prophetin Hulda, zur Zeit der König Hiskias, sie deutet das Gesetzesbuch aus. Dann haben wir die kluge Frau von Tekoa, überzeugte David mit Weisheit, 2. Samuel 14. Und dann schlussendlich die tugendhafte Frau aus Sprüche 31. Sie ist das Idealbild einer gottesfürchtigen Frau. Eine gottesfürchtigen Frau. Sprüche 31. Wir gehen ins Neue Testament. Maria, die Mutter Jesu. Was sagt sie? Dein Wille geschehe. Da bin ich. Es waren Elisabeth, ihre Verwandte, die schon prophetisch geredet hat in Bezug auf das Kind im Leibe Marias. Sie war die Mutter Johannes. Und dann Hanna, die Prophetin im Tempel. Da haben wir Maria und Martha von Bethanien. Vieles kann man von diesen beiden Schwestern lernen. Natürlich ihre Bruder auch noch. Da haben wir Maria Magdalena. Sieben Geister wurden von ihr entfernt. Und sie war die erste Zeugin der Auferstehung Jesu. Da haben wir Johanna, Susanna und weitere Frauen aus Lukas Kapitel 8. Diese Frauen unterstützen den Dienst Jesus mit ihrem Besitz. Ja, da sehen wir zu Lebzeiten Jesus Frauen, die es unterstützen. Da sehen wir aber auch bei Paulus, wie er von der vornehmen Frau unterstützt wird. Und dann, wenn alle Jesus verlassen haben, waren es die Frauen unter dem Kreuz Jesu, die da waren. Gottesfürchtige Frauen. Maria, seine Mutter und viele andere. Matthäus 27. Da sehen wir eine Priscilla. Zusammen mit ihrem Mann sehen wir, welche wichtige Rolle sie hatte in Bezug auf die Lehre. Aber wo geschah es? Zu Hause. Mit Apollos. Dann sehen wir eine Phoebe, Römer 16, Verse 1 und 2. Sie ist eine Dienerin der Gemeinde. Da sehen wir eine Lydia. Ihr Heim wurde zur ersten Hausgemeinde in Europa. Da sehen wir Eunike und Lois. Freddy hat ja auch an einem Muttertag mal da über die beiden geredet. Könnt ihr alle Predigten noch zurückhören, ja? Über die beiden, die Mutter und Großmutter Timotheus. Und Paulus lobt ihre unverfälschten Glauben. Und interessant, auch im Alten Testament, wenn es um die Könige geht, wurde immer die Mutter erwähnt. Warum? Wer prägt ein Kind am meisten? Oder wer sollte den Kind am meisten prägen? Die Mütter. Ja, die Väter natürlich auch. Und die Großeltern auch. Und die größeren Geschwister in Bezug auf die jüngeren Geschwister. Darum ist es so wichtig, eine gesunde Familie zu haben, wo man sich gegenseitig prägt. Aber es werden immer die Mütter erwähnt, weil sie prägen ihre Kinder am meisten. Und dann im Römer Kapitel 16, wo Paulus die verschiedenen Gruß weitergibt, werden 11 Frauen direkt erwähnt. 11 Frauen direkt erwähnt. Und wir sehen, welche wichtige Rolle auch Frauen nochmal ins gesamte Heilsplan Gottes spielten. Welche wichtige Rolle sie haben. Damals sowie heute. Gehen wir aber zurück zu unserem Text. Was heißt zurück? Wir sind noch gar nicht gekommen. Ja. Aber Frauen, sie prägen die Gesellschaft. Aber sie prägen die Gesellschaft vor allem, wenn sie in dem wichtigsten Zähler, die Ehe hin zur Familie, aufrecht erhalten. Die Frau aus Sprüche 31, wir lesen es jetzt nicht, aber sie ist ein Vorbild dafür. Zu was? Sie ist in erster Linie für ihre Familie, ihre Kinder, ihren Ehemann und dem Haushalt besorgt. Ihr ganzes Handeln ist geprägt von Fürsorge. Fürsorge, Weisheit, Fleiß und vor allem eins, Gottesfurcht. Fürsorge, Weisheit, Fleiß und Gottesfurcht. Und all dies nicht aus gesellschaftlichem Druck, sondern aus innerer Überzeugung und Berufung. Und diese innere Überzeugung und Berufung, Geschwister, der wird uns nur kommen durchs Wort Gottes, durch den Geist Gottes in uns. Weil der Gesellschaft vermittelt was anderes. Aber Gottes Wort bleibt bestehen. Ja, was braucht es dazu jetzt für uns als Gemeinde? Jetzt gehen wir zu unserem Text. Keine Angst. Titus Kapitel 2. Wir haben die Verse 1 bis 5 gelesen. Ich lese nochmal Vers 3 und bis 5. Dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es Heiligen geziemt. Dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht vielem Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren. Damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Es ist ganz eine wichtige Botschaft da. Eine Botschaft, der nochmal gesellschaftlich gesehen nicht wirklich salonfähig ist. Aber in dieser Botschaft gibt es so viel Wahrheit und so wichtig, von einer Generation zum anderen, dieser biblische Maßstab, diese biblische Wahrheit, ja göttliche Sicherheit vermittelt wird. Und durch wem soll er vermittelt werden? Und da wird genannt, die alten Frauen. Alt, was heißt das? Geistliche Reife. Geistliche Reife, ja, natürlich auch im Alter. Sind nicht nur die betagten Frauen gemeint, ja, sondern reife, lebenserfahrene Gläubige, die durch Jahre mit Gott, durch Prüfungen und persönliche Reifung gewachsen sind. Ihr Leben soll geprägt sein von Würde, geistlicher Tiefe und Vorbildcharakter. Ja, wir brauchen Vorbilder. Wir alle brauchen Vorbilder, ohne Ausnahme, Männer und Frauen. Vorbilder sowohl im Verhalten als auch in ihren Worten. Und dann wird betont das Wort Gottes in Bezug auf die ältere Frauen nicht verleumderisch. Nicht verleumderisch heißt kein Klatsch- und Tratschquelle. Und das griechische Wort, wo da benutzt wird, bitte erschreckt jetzt nicht, aber das Wort kennt ihr wahrscheinlich, heißt Diabolos. Und Diabolos heißt der Verleumder. Und dieses Wort wird hier verwendet, ist ja ein starkes Wort. Und es erinnert daran, dass Verleumdung dem Wesen des Feindes entspricht. Deshalb sind ältere Frauen aufgerufen, keine Gerüchte zu verbreiten, nicht zu klatschen, nicht zu hetzen oder andere schlecht zu reden. Ja, ich weiß, Klatsch und Draht ist doch etwas Faszinierendes, nicht? Auf einmal sind alle dabei und man fühlt sich so gut, weil der andere wird schlecht dargestellt und ich selbst wird so gut dargestellt. Ja, ja, wo ich das durchgenommen habe und ich dachte, diese eine Wortzahl, Diabolos, wo ja ein Bild auf dem Feind ist, auf dem Teufel selbst, dann macht uns klar, wie schlimm vor Gott Klatsch und Trat ist. Wie schlimm es ist. Und deshalb nochmal, sind ältere Frauen aufgerufen, keine Gerüchte zu verbreiten, nicht zu klatschen, nicht zu hetzen oder andere schlecht zu reden. Ihr Wort soll aufbauen und nicht zerstören. Ihr Wort soll aufbauen und nicht zerstören. Ja, ich habe einen Satz gefunden, der hat Folgendes gesagt. Ein Mund, der viel mit Gott spricht, verliert das Interesse an unfruchtbaren Gerede über andere. Nochmal. Ein Mund, der viel mit Gott spricht, verliert das Interesse an unfruchtbaren Gerede über andere. Der nächste Punkt, welcher erwähnt wird im Wort Gottes, nicht vielem Weingenuss ergeben. Und das zeigt uns ganz klar, wenn es um Wein im Wort Gottes geht, ist es immer ein alkoholisches Getränk. Weil Traubensaft hat keinen Einfluss auf jemand. Aber Wein sehr wohl schon. Und dieser nicht viel am Weingenuss ergeben, hat damit zu tun, nicht fremdbestimmt zu sein. Und das ist ein sehr sensibler Punkt. Interessant, dass er genau dies so erwähnt. Das lesen wir natürlich auch in Epheser in Bezug auf jede Einzelne. Wir werden voll Geistes und nicht voll Weines. Das ist ein Ruf an uns alle schlussendlich. Aber die Gefahr tatsächlich auch im Alter, sich dem Wein oder allgemeinen Genussmittel hinzugeben, um emotionale und körperliche Spannung zu betäuben. Doch die Frau Gottes soll nicht von irgendetwas beherrscht werde. Weingenuss kann zu was führen? Zu Kontrollverlust. Die Zunge wird locker. Und dann, wenn die Zunge locker wird, was kommt dann? Klatsch und Draht. Der Verstand getrübt, geistliches Empfinden abgestumpft und durch solche Verhalten der Zeugnis geschwächt. Ja, Alkohol war immer schon ein gesellschaftliches Problem. Und wir sollten das ernst nehmen, wenn uns das Wort Gottes da warnt. Ich rede jetzt nicht, dass wir abstinent sein müssen, aber der Missbrauch ist Sünde. Und die ältere Frau soll viel mehr beherrscht, nüchtern und klar im Geist sein, um gute Lehre und Vorbildfunktion auszuüben, damit sie die junge Frau dazu anleiten. Also die älteren Frauen werden ermutigt, ja befohlen sogar, eine junge Generation anzuleiten. Und ich glaube, dies wird in der Gemeinde heute nicht genug gemacht. Ja, es ist auch ein gesellschaftliches Problem. Wo geht heute eine junge Mutter hin, wenn sie ein Problem hat? Sie hat ein Kind bekommen und dann ist sie massiv überfordert zum ersten Mal. Wo geht sie hin? Oder nein, wo soll sie hingehen? Zu der erfahrenen Mutter, zu der eigenen Mutter. Aber heute geht man zu Google und heute ChatGPT. Ja, er weiß ja sowieso alles besser. Und das KI wird mir eine Antwort geben für jegliche Probleme. Aber wisst ihr was? Er hat keine Lebenserfahrung und wird auch nie haben. Er hat keine Emotionen und keine Verbindung zu unserem Herr und Heiland. Und das Miteinander und Füreinander ist so wichtig. Und darum, das über Generationen übergreifen ist so was Wichtiges in der Gemeinde. Jung und alt, sich gegenseitig mit Respekt zu begegnen. Ich bin so froh, in einer Gemeinde zu sein, wo wir im Gottesdienst 4, 5 Generationen haben. Ihr habt ja all die Kinder gesehen. Ja? Ich bin auch bald Großvater. Und es ist einfach nur ein Segen. Ja? Diese generationübergreifend. Und diese generationübergreifend ist ein Privileg, der gelebt werden muss, geistlich. Und so werden die älteren Frauen gerufen, seid da für die junge Generation. Weil die junge Generation, die wird von Verschiedenes geprägt. Und ihr habt eine Antwort für diese Prägungen, die oft weltlich sind. Es geht um anzuleiten, aber wozu? Und da ist wichtig, es geht hier nicht primär um theologische Bildung, sondern um eine praktische Anleitung für den Alltag. Nochmal, es geht nicht primär um theologische Bildung, sondern um eine ganz praktische Anleitung für den Alltag. Natürlich durchs Wort Gottes. Ältere Frauen sollen den Jüngeren helfen, ihr Leben im Lichte Gottes zu ordnen. Konkret, verständlich und lebensnah. Und es beginnt, der erste Punkt, ihre Männer zu lieben. Noch vor er zu Kinder kommt, Gott schuf die Ehe Mann und Frau. Ist wichtig. Gott hat nur 2 Geschlechter geschaffen. Ja? Ich hoffe, dass das uns klar ist. Mann und Frau. Und alles andere ist vom Teufel. Ihr Männer zu lieben. Also die ältere Generation, ihre Männer zu lieben, das bedeutet mehr als Emotionen. Es ist eine bewusste Entscheidung, den Ehemann anzunehmen, ihn als Haupt der Ehe und Familie zu ehren, ihn zu unterstützen, zu ermutigen und ihm verlässlich zur Seite zu stehen. Ein echtes Für-ihn-Dasein aus Liebe zu Gott und seiner göttlichen Ordnung. Nochmal, die ältere Generation, die jüngere Frau. Und diese anzuleiten beginnt, bei den ihren Männern zu lieben. Und dann, wenn Gott es schenkt, ihre Kinder zu lieben. Und da bekommt die Frau eine große und heilige Verantwortung. Die Kinder zu lieben, heißt nicht nur, Gefühle zu haben. Ja, ich glaube tatsächlich, eine Frau hat instinktiv Gefühle für ihre Kinder. Wenn sie ein Kind 9 Monate trägt und kaum ist es zur Welt und da kommen ganze neue Gefühle. Aber es geht nicht nur um Gefühle, sondern sich selbst hinzugeben. Geduld, Fürsorge, täglich im Einsatz, das Gebet, wo wir gesehen haben. Ja, in unserer Zeit werden Kinder leider oft als Last gesehen. Als Last gesehen. Warum? Es wird als Hindernis gesehen für Freiheit, als Hindernis für Karriere, als Hindernis für Selbstverwirklichung. Und man vergisst, was man diese Kinder weitergibt, wird wiederum eine gesamte Generation prägen. Man vergisst, welche Wirkung man hat in dieser kleinsten Zelle auf eine gesamte Gesellschaft. Weil ein Kind, der richtig geprägt ist, wird in der Schule eine Prägung weitergeben. Später im Studium oder in der Lehre eine Prägung weitergeben und diese Prägung nachher in der Ehe auch wiederum leben. Und wer gibt diese Prägung vor allem? Die Mütter. Die wahre Liebe bedeutet eigenes Bedürfnisse, besonders diese egoistische, fleischliche zurückzustellen, um den Kindern ganz präsent zu sein. Bei uns zu Hause ist es so, der Jüngste ist ja erst 4, bald 5 und der hat ja so einen Spleen momentan, dass irgendwann nachts wird er wach und dann will er, dass jemand zu ihm kommt. Aber habt ihr Gefühl, er würde Abba rufen, also Papa rufen? Vergisst es, er ruft nur eine Person. Mama! Ja, und da muss Mama auch gehen. Einmal bin ich gegangen, sagte mir, ich will nicht Abba, ich will Mama. Ja, die Mamas haben was, was die Abbas nicht haben, die Papas nicht haben, ja. Aber das heißt wiederum was? Weniger Schlaf, ja. Okay. Also sie muss ganz präsent sein. Und nochmal, das ist wichtig. Vorbilder. Die eigene Mutter. Die Großmutter. Aber dann wiederum innerhalb der Gemeinde. Darum, es ist so wichtig, dass wir als Gemeinde funktionieren. Diese Generation übergreifend funktionieren. Ich möchte die Jüngere ermutigen. Geht zu den älteren Generationen. Begrüßt sie. Sucht Kontakt. Es ist schön zu sehen, wie das auch funktioniert. Und auf einmal kann man vieles vom anderen lernen, mitnehmen. Weiter sollen die ältere Generation, die jüngere Frauen, also die ältere Frauen, die jüngere Frauen etwas weitergeben, besonnen zu sein. Besonnen zu sein heißt, nicht fremdbeherrscht zu sein. Ja, und heute, was beherrscht uns, Männer und Frauen? So viel ist es das soziale Medien. Likes, Trends, digitaler Vergleich steuern unsere Entscheidungen. Eine gottesfürchtige Frau lebt aber bewusst und kontrolliert, geführt vom Heiligen Geist statt vom Zeitgeist. Um besonnen zu sein, Gott schuf die Ehe, Mann und Frau. Und so ist man füreinander primär da. Gott schuf die Familie, so ist man dann für die Familie da. Aber so oft hört man heute, dass, ja, weil ich Kinder habe, habe ich so viel verpasst. Ich hoffe, dass die Kinder das nicht gehört haben. Weil wenn eine Mutter das sagt, verstehen die Kinder was? Du warst ein Hindernis. Du warst ein Hindernis für mein soziales Leben. Du warst ein Hindernis, dass ich mich leben durfte. Aber wenn Gott Kinder schenkt, dann sind die Prioritäten auf einmal ganz anders. Aber tatsächlich, wenn man dann in diese ganze Welt der sozialen Medien hineinschaut, da sehen wir angeblich die glücklichsten Menschen auf Erden. Angeblich, ja. Und auf einmal hört man, der angeblich so glückliche Mensch hat letztens Selbstmord gemacht. Ja, Sein oder Schein. Ist viel Schein, viel Trug. Und man sieht auf einmal vielleicht seine Jugendkollegen und wie sie durch die ganze Welt reisen. Und du, Arme, bist zu Hause mit den Kindern. Ja, das ist nicht ohne. Und solange du dich von dem prägen lässt, dann wirst du unzufrieden sein. Massiv unzufrieden. Und genau da wird dann die ältere Frau gerufen, prägt diese nächste Generation. Zeigt ihnen, was wahre Glück ist, welches sie von Gott bekommen haben. Wie dankbar man sein darf, wenn man Kinder bekommen hat. Und dementsprechend dann auch dies zur Ehre Gottes leben. Also nicht geprägt von Äußerlichem, von Weltlichem. Der nächste Punkt, auch passt zu besonnen zu sein, die ältere Generation wird gerufen, die jüngere Frauen, keusch. Und keusch, es bedeutet rein, züchtig, von schamhafter Zurückhaltung, anständig, nicht provozierend oder aufreizend. Die gläubige Frau muss sich nicht durch Äußerlichkeiten auffallen, sondern die gottesfürchtige Frau hat eine innere Schönheit, der Gottesfrucht. Und das äußere Schönheit ist für jemand bestimmt, ihre Ehemann in der Ehe, in dieser Zelle und nicht für die Öffentlichkeit. Wahre Würde liegt in innerer Reinheit und Zurückhaltung. Und ja, wenn man nochmal soziale Medien anschaut, diese Prägungen kommen auch bei uns ganz stark hinein. Unzüchtige Verhalten, unzüchtige äußere Art, unzüchtige Kleider, aufreizend und so weiter. Nicht aber die Frau, die Gott lieb hat. Keusch. Und dann kommt ein ganz schöner Gedanke, häuslich. Auch dies, ja, nicht gesellschaftlich konform wahrscheinlich heute. Aber häuslich. Die gläubige Frau trägt eine unbestreitbare Verantwortung, das Zuhause mit Gottesfurcht, Weisheit und Sorgfalt zu führen. Und es ist keine mindere Aufgabe, sondern eine edle Berufung. Nochmal. Die gläubige Frau trägt eine unbestreitbare Verantwortung, das Zuhause mit Gottesfurcht, die göttliche Weisheit und dadurch mit Sorgfalt ihr Haus zu führen. Nochmal, es ist eine edle Berufung. Sie schafft einen Raum, in dem Mann und Kinder sich geborgen, genährt und geistig aufgebaut fühlen dürfen. Sie schafft einen Raum, in dem Mann und Kinder sich geborgen, genährt und geistlich aufgebaut fühlen dürfen, häuslich. Dann gütig. Gütig. Güte bedeutet, die Bedürfnisse anderer im Blick zu haben. Nicht fordernd, sondern dienend, mitfühlend, hilfsbereit. Eine gütige Frau strahlt Wärme aus. Sie sieht nicht sich selbst, sondern den Nächsten. Gütig. Und als letzter Punkt, interessant, es beginnt, den Mann zu lieben und als letzte, sich dem eigenen Mann unterzuordnen. Und da schließt sich ein Kreis wieder, eine göttliche Ordnung und ich glaube auch eine gesellschaftliche Ordnung. Diese biblische Unterordnung ist kein Zeichen von Minderwert, sondern Ausdruck der göttlichen Ordnung. Sie bedeutet in Liebe und Vertrauen das Hauptsein des Mannes anzuerkennen. Nicht als Zwang, sondern als Teil der göttlichen Harmonie der Ehe. Nicht Zwang, ein Teil der göttlichen Harmonie der Ehe. Und das Ziel, vom Ganzen nochmal, die ältere Generation, die jüngere Generation, die ältere Frau, die jüngere Frau. Das Gleiche kann man auch auf den Männer anwenden. Alles hat ein Ziel, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Alles hat einen tieferen Zweck. Welcher? Gottes Ehre. Gottes Ehre. Wenn christliche Frauen nach Gottes Ordnung leben, wird sein Wort glaubwürdig, stark und sichtbar. Nur ein kleines Beispiel. Wenn eine christliche Frau Ehe, Kinder, und da, wo Kinder leben, leben meistens auch noch andere Kinder in der Nachbarschaft. Und wenn diese Kinder der Nachbarschaft zu dann einem nach Hause kommen und sehen, man ist willkommen, aber in diesem Haus lebt noch jemand, Jesus Christus. Das prägt. Und dazu braucht es nicht der Ehemann, weil er ist meistens nicht da. Die meisten Männer, die arbeiten 8,5 Stunden bis 10 Stunden und noch mehr. Die kommen nach Hause und sind müde. Die einen, die anderen vielleicht nicht. Ja, ich weiß es nicht. Aber wer ist dann die Person, der Verantwortung trägt da zu Hause? Das sind die Mütter. Wenn die Nachbarkinder gerne zu einer kommen, weil es häuslich ist, gütig, wenn die Prioritäten stimmen, dann wird Gott geehrt. Gott wird geehrt. Wenn christliche Frauen nach Gottes Ordnung leben, wird sein Wort glaubwürdig, stark und sichtbar. Wenn sie das Gegenteil leben, machen sie Gottes Wahrheit unglaublich vor der Welt. Unglaubwürdig. Wir müssen sehen, Gottes Wort ist vollkommen. Gottes Ordnung ist richtig. Wir haben die Verantwortung, so zu leben, dass Christus geehrt wird. Wir Männer und wir Frauen. Ja, wir Männer. Und die Verantwortung wahrzunehmen, die Gott uns gab. Wir können ein anderes Mal über Männer reden. Ja? Dafür haben wir einen ganzen Männertag. Da werden wir schon drangenommen, keine Angst. Deshalb Männer, da kommt ihr. Ja? Sind alle dabei? Nehmen wir an, 50% sind Männer da. Also ja, sehr wichtig, dass wir die biblische Maßstab bekommen. Wir haben Verantwortung, so zu leben. Ja, es ist die Schönheit göttlicher Ordnung. Die Schönheit göttlicher Ordnung. In Ehe und Gemeinde erkennen wir das große Ziel Gottes. Nicht Gleichmacherei, sondern Einheit in Vielfalt. In der Gemeinde beginnt es ja schon. Jede in seiner Gabe. Und so auch in der Ehe. Nicht menschliche Kontrolle, sondern göttliche Ordnung in Liebe. Und nochmal, an Verteidigung dieser Sicht soll nicht provozieren, sondern erklären, nicht verurteilen, sondern einladen zu einem Leben in der Ordnung und Freiheit, die Gott geschaffen hat. Wer Gottes Wort als Maßstab nimmt, und bitte, genau da gilt es auch uns, wir dürfen Gottes Wort nicht verdrehen, weil es nicht gesellschaftlich konform ist. Wie oft wird genau diese 1. Timotheus 2 Stelle einfach verdreht? Es wird gesagt, Paulus redet über die damalige patriarchalische Kultur. Nein, Paulus argumentiert Schöpfung und Sündenfall und erklärt, dies ist eine göttliche Ordnung, gesellschaftlich, Gemeinde und Ehe. Und was die Ordnung, welche Gott geschaffen hat, ist vollkommen. Und wer Gottes Wort als Maßstab nimmt, wird eins entdecken. Seine Gebote sind nicht schwer, sondern Ausdruck seiner Liebe und Weisheit. Deshalb lass uns mutig und demütig für diese Wahrheit einstehen. Nicht, weil sie populär ist, sondern weil sie göttlich ist. Und darin liegt ihr ewiger Wert. Nochmal der letzte Satz. Lass uns mutig und demütig für diese Wahrheit einstehen. Nicht, weil sie populär ist, sondern weil sie göttlich ist und darum liegt ihr ewiger Wert. Amen. Ich möchte mit uns beten. Ja, aber Vater, wir danken für dein Wort. Danke, Herr, dass du, Schöpfer aller Dinge, uns geschaffen hat, als Mann und Frau. Und die Schöpfung, hast du gesehen, gesagt, es ist nicht gut, dass der Mann alleine ist. Ich will ihm eine Gehilfin schaffen. Und alles, was du geschaffen hast, was du schaffst, Herr, ist vollkommen. Und das wollen wir auch vor Augen haben. Wir sind geschaffen von dir, unterschiedlich, um einander zu ergänzen. Und Herr, wir sehen diese Schlacht der Geschlechter in unserer Gesellschaft. Wir sehen diesen Kampf zwischen Mann und Frau. Wir sehen, wie Identität verloren geht. Wie Männer ihre Verantwortung nicht mehr wahrnehmen. Wie Frauen anders sein wollen, als Gott sie geschaffen hat. Und wie dies zerstört wird, was eine Gesellschaft überhaupt hält. Ehe, Familie, Vater und Mutter, Großeltern, Urgroßeltern, ja, die Ehe. All dies wird zerstört. Und da gibt es einer, der es zerstören will. Und wir als Gemeinde mittendrin, als Licht und Salz, da wir die göttliche Wahrheit haben, Herr, wollen wir uns auch diese Wahrheit unterordnen. Wir wollen uns diese Wahrheit wahrnehmen und verstehen, was du schaffst, ist perfekt. So möchte ich danken, Herr, für alle Frauen und Mütter in unserer Gemeinde. Ich möchte danken, dass du auch in unserer Gemeinde die Ehe geschenkt hast, welche heilig ist. Dass du uns Mütter geschenkt hast, die ihre Aufgabe wahrnehmen. Dass du uns Großeltern und Urgroßeltern geschenkt hast in der Gemeinde. Danke, dass wir eine Gemeinde sein dürfen, über mehrere Generationen. Gemeinsam dich lobe und preise. Aber Herr, auch wir entdecken, wie die Anfechtung auch unter uns ist. Wie die Ehe angegriffen wird. Wie die Familie angegriffen wird. Wie Chaos hineinkommt. Wie weltliche Maßstäbe hineinkommen. Und wie wir uns entfernen von dir. Herr, ich möchte beten, dass wir, jeder Einzelne, seien es Männer, seien es Frauen, dass wir danach trachten, was dein Wort uns sagt. Was dein Maßstab ist. Und dementsprechend ein Leben führen zu deiner Ehre. Und ich bete jetzt ganz besonders auch für die Mütter in unserer Gemeinde. Herr, gib ihnen Kraft, für ihre Kinder da zu sein, als Vorbilder. Ja, genau nach diesem Maßstab, wo wir heute gelesen haben. Aber wir sehen, dieser Maßstab gilt schlussendlich jede Frau und jedem Mann. Danke, Herr, dass du Kraft schenkst. Und du siehst, was vielleicht jeder persönlich heute Morgen erkennt hat. Ich möchte einfach beten, dass diese Erkenntnis nicht leer bleibt, sondern dass wir uns bewusst sich dein Wort unterordnen mit dem Verständnis, was du schaffst, ist perfekt und dementsprechend uns durch deinen Geist auch ändern lassen. Zu deiner Ehre. Amen.